Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker,
Andreas der Oldie
und Sebastian der Musiker.
Und wir sind wieder zurück mit unserer Folge Nummer 49, die ausnahmsweise verspätet kommt.
Gibt auch einen Grund, dass er verspätet kommt, und der ist gar nicht lustig, aber wir haben ein bisschen hin und her überlegt, sollen wir aufnehmen oder nicht. Meine Mutter ist letzte Woche gestorben, also die Oma von den zwei beiden. Und meine Mutter, sie ist erlöst worden, sie war krank und natürlich sind wir traurig. Aber ich glaube, die Mutter wird sich freuen, wenn wir es trotzdem tun, und von daher, wir denken ganz fest an sie und machen aber trotzdem unsere Folge, ein bisschen verspätet, aber natürlich hat uns das alles so ein bisschen runtergezogen. Dazu kommt, dass ich zu Hause gerade so ein bisschen Umbauarbeiten habe und von daher werden wir jetzt eine kleine Mini-Pause von 3 Wochen einlegen und die nächste Folge 1 Woche verspätet bringen. Und was meint ihr? Unsere Hörerinnen und Hörer werden uns das verzeihen.
Glaube ich auch.
Vor allem, weil wir ja der Podcast ohne Pause sind. Ja. Ohne Sommerpause, ohne Winterpause.
Ja, war ja nur ein Aufschub, war ja
keine Pause. Regelmäßig Folgen abliefern, von daher.
Wir wechseln jetzt einfach in 3-Wochen-Rhythmus.
Kurzzeitig.
Bis auf Weiteres. Und dann wird ja auch die nächste Zeit ein bisschen turbulent sein. Und ja. Aber ich glaube, das ist ganz gut, dass wir das jetzt auch wieder machen. Ich meine, Familienalbum ist ja der Titel. Und auch wenn in der Familie was Trauriges passiert, ist es doch immer schön, wenn man dann wieder zusammensitzt und dann auch die schönen Sachen zusammenteilt.
Und die Mutter war ein Familienmensch und von daher hätte sie da absolut Verständnis und sie lacht jetzt bestimmt von oben zu. So, jetzt aber.
Neu ins Geschehen. Wir haben 3 Alben dabei.
Ja.
Wir haben Jimi Hendrix dabei. Wir haben Zeal and Ardor dabei. Und wir haben Casper dabei. Also eine Mischung, die man so wahrscheinlich wieder nirgends, also Jimi Hendrix gibt es auch nicht mehr. Von daher findet man die Mischung sowieso nirgends. Aber die
Wahrscheinlichkeit ist groß, ja.
Die so zusammen ganz toll waren. Ich nehme es einfach weg. Es war für mich, ich habe so viel diese 3 Alben gehört in der Zeit jetzt. Wahnsinn. Und fand es auch hervorragend. Alles.
Ich finde auch, das ist eine Mischung, die irgendwie gut zusammenpasst. Mhm. Die sind aber sehr unterschiedlich, aber irgendwie absolut. Auch die haben auch irgendwie so Gemeinsamkeiten.
Schon sehr stark und überraschend und auch ja nichts abgesprochen, wie immer. Hm. Ist ja immer so der beste Moment, nach wie vor in unserem Podcast Hausaufgabe zu verteilen. Und ja, ich habe es auch genossen, das zu hören. Und ich glaube auch, dass viele Gemeinsamkeiten da sind. Also teilweise in der Härte der Musik,
ja,
die bei alle 3 logischerweise zu finden ist. Die Experimentierfreudigkeit.
Mhm.
Und wenn man sich so ein bisschen auf die Texte einlässt, auch da viele Parallele.
Dann würde ich sagen, wir steigen ein. Wie immer geht's los. Wie immer geht's vor der Folge los mit der Frage von Papa, womit wir anfangen. Und jedes Mal ist es der Klassiker.
Es ist immer die gleiche Reihenfolge, aber das ab einem gewissen Alter, glaube ich, kann man sich das nicht so merken.
Ja.
Tja, dann starten wir mit dem Klassiker, wie immer. der diesmal von John Allan Hendrix kommt. So wurde Jimi Hendrix nämlich geboren.
Der Jimi.
Am 27. November 1942 in Seattle. Und dann ist er nur 27 Jahre alt geworden. Ein berühmtes Mitglied des Clubs 27, wie T.S. Ullmann ihn besingt. Er hat eine Gitarre von seinem Vater geschenkt bekommen. Das war aber eher eine Ukulele mit einer Seite.
mit einer Seite?
So steht es
zumindest
in einem Online-Lexikon. Und 1959 hat er sich dann seine erste E-Gitarre gekauft und ja, mit der E-Gitarre hat er dann seine Karriere begonnen und ist bis heute, glaube ich, vielleicht umstritten, vielleicht auch unumstritten, einer der besten ist auf jeden Fall, wenn nicht sogar der beste Gitarrist, den es jemals gab. Er hat teilweise im Hintergrund gespielt als Begleitmusiker für Tina Turner zum Beispiel, Curtis Knight, Sam Cooke. Und dann haben die Leute extrem applaudiert, aber nicht für den Hauptact, sondern eigentlich immer nur für Jimi Hendrix an der Gitarre, weil er da so Sachen gemacht hat.
So Sachen ist gut.
Er hat Sachen gemacht, muss man so sagen, weil er unter anderem in Monterey bei einem Popfestival hat er seine Gitarre angezündet. Da habe ich mir heute das Video angeguckt, wo die Gitarre so vor ihm liegt und er sitzt da so drauf und dann besprüht er die mit so Feuerzeug, Flüssigkeit oder mit Spiritus, was weiß ich, was es war. Und auf einmal geht das Ding in Flammen und danach klatscht das so auf den Boden, so wie halt ein Rockstar mit seiner Gitarre umgeht.
Ich war mal in Monterey, da gibt es eine gute Brauerei, die Alvarado Street Brewery. Da, kriegt man so Testerle, so kleine Biere, vier verschiedene Sorten, die man auswählen kann. Und ein herrliches Burgerfleisch.
Herrliches Burgerfleisch. Ja,
kann ich empfehlen, wenn jemand mal dort ist.
Die Musik von Jimi Hendrix oder der Jimi Hendrix Experience, wie er dann seine Gruppe hieß, war immer laut. Und dann hat er mal dazu gesagt, der Glaube kommt zu den Leuten durch Elektrizität. Darum spielen wir so laut. Wir wollen, dass unser Sound direkt die Seele der Menschen trifft. Und das war so, die Konzerte waren wohl sehr legendär, kann man, glaube ich, so sagen. Und auch legendär ist, glaube ich, seine Gitarre. War ja eine Stratocaster, die er aber auf Linkshänder umgebaut hat. Also die Linkshänder-Gitarren damals gab es wohl noch nicht so viele. Und wenn, dann waren die halt sauteuer. Und deswegen hat er die umgebaut. Ich habe es mir hier rausgeschrieben, was er gemacht hat. Die Saiten in umgekehrter Reihenfolge aufgezogen und vorher den Steg und den Sattel neu montiert. Und dadurch war halt der Eingang fürs Kabel war dann oben und nicht unten, wie klassischerweise. Dieser Vibrato-Hebel, den es gibt an den Gitarren, der war auch oben statt unten. Also ganz, ganz speziell, wie er da mit der Gitarre gespielt hat. Und dadurch waren dann auch die Tonabnehmer quasi falsch rum. Unter den falschen Seiten sozusagen, weiß man nicht, ob das wirklich was am Sound so arg ausgemacht hat, dass man sagt, okay, das ist der klassische Jimi Hendrix Sound, oder ob das doch an seiner Spielweise lag. Wahrscheinlich lag es eher auch an seiner Spielweise.
Sonst könnte es ja jeder einfach so richtig machen. Also ich weiß nicht, ob es da Nachahmer gibt. Könnt ihr ja mal ausprobieren mit euren Gitarren. Baut da mal eine um.
Ja, ich glaube, Nachahmer, das funktioniert gar nicht, weil das ist einmalig. Ist
unerreichbar.
Ich glaube, also, das wird auch niemand probieren.
Ja.
Es gibt viele gute Gitarristen, aber Jimi Hendrix war halt schon diese Experimentierfreude mit Töne, mit Spielarten. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles bewusst oder eher total spielerisch und unbewusst passiert ist. Ne? Da bin ich ein bisschen hin und her gerissen.
Ich habe mir auch noch ein Video, weil ich das gelesen hatte, angeschaut, wo er beim Woodstock Festival, das war wohl das letzte Lied, was er gespielt hat, die US-Nationalhymne hat er da mit der Gitarre gespielt. Und es fängt ganz normal an und plötzlich kommt da auch, was der aus der Gitarre rausholt, das ist so unfassbar. Also der hat auch dieses, die Rückkopplungen und alles, was so der Verstärker und die Gitarre zusammen erzeugt, hat er da alles perfekt im Griff. Und das ist schon sehr beeindruckend. Aber ich würde sagen, reden wir nicht weiter
Reden wir nicht weiter.
Reden wir nicht weiter über Jimi Hendrix, sondern über das Album.
Jimi Hendrix.
Are You Experienced? Wir haben uns für die UK-Version entschieden vom Album. Es gab noch eine US-Version, auf der waren die richtigen Hits. Wir haben uns für die UK-Version entschieden, weil das andere kann ja jeder.
Genau, Hits kann jeder.
Eben.
Wir besprechen die Dinge mit Substanz.
Genau, also wir besprechen das Album, was mit Foxy Lady anfängt und mit Are You Experienced aufhört. Allgemein, wie hat es euch gefallen, das Album? Jetzt mal so, um konkret auf dieses Album einzugehen.
Man muss sich darauf einlassen.
Ja.
Und man muss sich, glaube ich, in die Zeit versetzen, so gedanklich ein bisschen. Man muss von dieser sterile, hochproduzierte Musik von heute Abstand nehmen. Und dann kommt man rein. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich verstehe es komplett. Und das ist auch so, glaube ich. Ist mir aber bisweilen etwas schwer gefallen. Und ich habe auch so diese Diskrepanz zwischen Musik und Gesang teilweise. Die hat mir schwer getan beim Hören. Also ich habe so einen Unterschied immer zwischen, die Musik, die Gitarre ist schon verrückt, wahnsinnig gut und der Gesang war mir an vielen Stellen so ein bisschen so distanziert und unterkühlt. Bis
ja, weil so er nicht oh, der Hauptakt ist so wahrscheinlich, ne?
Ja. Ja, und er ist auch irgendwie nicht so leichtfüßig als Begleitung mitgekommen, sondern er war dann so ein bisschen fast schon störend.
Ja, aber er ist schon auch eigen. Der Gesang.
Ja, sehr eigen.
Also schon auch sehr großer Wiedererkennungswert insgesamt.
Die Frage ist ja, geht es bei ihm um Gesang oder eher um die Gitarre-Musik oder überhaupt die Musik? Da ist man immer so ein bisschen hin und her gerissen. Aber zum Song vielleicht so ein bisschen was ich ja immer mal wieder probiere, so rauszubekommen. Also der Song geht über Heather Taylor. Das war eine Prominente aus London, die später Roger Daltrey von The Who heiratete. Und Es wird auch beschrieben, wie dieser Song losgeht, nämlich es beginnt mit dem Einblenden einer F-Note, die Hendrix bei großzügigem Fingervibrato auf Fis biegt. Mit dem Steuerknopf seiner Gitarre erhöht er langsam die Lautstärke, bis sich eine Audio-Feedback-Schleife entwickelt, und in der er dann einen dominanten Fis-Moll-Akkord in den Song gleitet.
Ja,
wow. Ist doch deutsch bestimmt genauso eingefallen in dem Moment,
wo ich es gehört habe. Genau, ich habe das direkt gehört.
Ich finde, das klingt so... wenn du das so beschreibst, klingt das
wie... Nein,
wenn
nicht so ein... ich beschreibe, das war geklaut.
Ja, ja, wie klar. Immer. Ich dachte schon, das hättest du so der rausgehört. Das klingt wie, wenn so ein Skifahrer oben jetzt am Hahnenkamm oder so steht und dann so im Kopf die Piste durchgeht.
Ja, genau.
So,
ja.
So,
ja,
das F-Dur gleitet über in den Fis und der hat so genau die Strecke im Kopf und genau so klingt diese Tonfolge.
Aber es ist typische Hendrix-Musik, oder? So von Anfang an, also weiß man sofort, was passiert.
Ich habe vorher, ehrlich gesagt, nie viel Jimi Hendrix gehört. Ab und zu habe ich mal versucht reinzuhören, aber war nie, ich will nicht sagen durchgehalten, habe aber immer dann irgendwas anderes gemacht. Und so habe ich es mir aber vorgestellt irgendwie. Mhm. Also schon sehr, sehr gut.
Mhm. Ja, so klassischer Bluesrock dann auch. Ne? Ja. Also das ist klar. Der Vorreiter dann für das, was danach kommt. Ja.
Genau. Dann gehen wir weiter. Manic Depression klingt für mich sehr wild und nicht depressiv.
Ja.
Also nicht so, wie der Titel vielleicht vermuten lässt. Und die Gitarre so sehr schön verzerrt mit so viel, man nennt diesen Effekt, glaube ich, Fuzz.
Was?
Futz. F-U-Z-Z. Futz. Ja, sehr schön.
Schöner Takt. Kein Blues, kein Hardrock, irgendwas dazwischen. Ich finde es genial, wie er bei 1,20 gemeinsam mit der Gitarre singt. Also da merkt man, er lässt die Gitarre singen. So typisches Jimi Hendrix Fuddel-Solo, ne? Also ja. Ich kann das nicht anders beschreiben, das ist dieses Rumpfuddel.
Ja, und so ganz kurze Töne teilweise auch so. Ne, ja.
Ein sehr blechernes Schlagzeug, das sehr nach Jazz klingt.
Mhm. Ja, witzig, weil du hast jetzt schon Jazz erwähnt, du hast Hardrock erwähnt und du hast Bluesrock erwähnt. Und ich habe hier noch zwei andere oder drei andere Musikrichtungen stehen. Weil für mich hat es ein bisschen so ein Soulig R&B, ein Country-Vibe auch versprüht.
Dann haben wir alles. Da fehlt eigentlich nur noch die
Elektro.
Ich hab grad nicht da, genau. Pop-Elektro-Gedöns.
Ja, nee, aber also hat mir auch ganz gut gefallen. War sehr spannend, auch einfach zuzuhören. Und da ist viel passiert. Und ja, die Gitarre ist über jeden Zweifel erhaben. Ich glaube, das zieht sich auch durch die Lieder so ein bisschen durch. Man hat vielleicht hier und da was zu meckern oder was einem nicht so gut gefallen hat. Aber dass das Gitarrenspiel immer auf dem absolut Top-Level ist, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen.
Ja, wobei, ich glaube, da gibt es ja viele Leute, die damit nichts anfangen können.
Ja,
die dieses Fuddel da sagen, ja, was ist denn das? Das ist ja...
ja. Lied Nummer 3.
Red House.
Da habe ich den Vergleich gezogen, weil das Lied, wenn man das so hört, könnte man ja auch erstmal meinen, das ist von B.B. King, den wir ja zum Glück auch schon hatten. Ja,
das ist
halt aber dann finde ich halt einfach geil, wie man hört, dass es nicht B.B. King ist, sondern dass es ein anderer Mensch ist, der da die Gitarre spielt. Es sind ähnliche Instrumente, weil es vielleicht nicht die gleiche Art ist.
Sechs Seiten und
aber wie man so hören kann, dass es jemand anderes spielt, da ist ein anderes Gefühl drin. Und
obwohl es auch so ein typischer Blues so ist, geil, genau. Ja. Also, aber Blues in Reinkultur, anders gespielt und auch da wieder die Soli, wie wenn er singen wird. Also Jimi Hendrix lässt die Gitarre mit einer Stimme erklingen, ne? Und das ist faszinierend.
Ja, und hier dann wie so ein Wechselgesang baut er dann auch auf, so die Gitarre und er harmonieren so und wechselt sich so ab. Und ja, also die Gitarre gibt auch den Ton an und gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dieses bluesig Bluegrass habe ich ja noch als Element, was man irgendwie raushören kann, mit drinstehen. Das gefällt mir schon sehr gut.
Ja. Can You See Me fällt bei mir ein bisschen ab.
Ja, bei mir auch.
Das war so ein Lied, wo halt da war okay, aber haut mich jetzt nicht so vom Hocker wie andere, weil halt auch die Gitarre, glaube ich, nicht so ganz im Vordergrund steht. Es ist eher so ein Lückenfühler, würde ich mal sagen.
So ein bisschen Western-Musik, fand ich. Ne? So. Also mag ich auch nicht so. Kann man, glaube ich, drüber gehen. Aber es sei denn, Christoph, dir hat es super gefallen.
Nee, ich finde es aber spannend, weil wir haben fast nie alle drei die gleiche Meinung. Und hier bei den ersten vier Liedern sind wir uns da alles sehr einig.
Drei Stühle, eine Meinung.
Ich habe ja auch so das Gefühl, dass das Lied so ein bisschen durchflutscht, ohne irgendwie greifbar zu sein. Man kriegt so kein Gefühl dafür, sondern das passiert einfach das stimmt, und dann ist es vorbei.
Gut, Love or Confusion, Titel Nummer 5.
Für mich sehr, sehr viel so Gefuddel drin.
Ja, komplex.
Fast schon zu viel
Gefuddel. Komplex, ne? Ja. Sehr, sehr komplex. Was mir da sehr aufgefallen ist und dann auch in der weiteren Folge gut zu hören ist, dass Jimmy immer lachen muss beim Singen. Da ist immer irgendwo ein Lacher mit drin eingebaut. Also so ein Haha, ho, schon mal auffallen?
Nee, habe ich
ja, nicht. Mal nachher,
noch, also, wenn, man jetzt, wenn man das einmal gehört hat, ja,
da so kommt man sowieso nicht mehr weg.
Ich dachte, du meinst jetzt eher so ein Grinsen wie bei Roland Asch.
Roland Asch, wie kommst du jetzt auf Roland Asch?
Ja, wegen so Grinsen.
Der alte DTM-HUD, gell.
Der hat auch mal so gegrinst.
Ja, das stimmt, aber gell, der hat ja immer beim Fahren tatsächlich immer total.
Hatte ich eben direkt irgendwie so nach Roland Asch
Assoziation. Das war immer wie ein Blitz, wie du das gesagt hast. Der Roland Asch, habt sofort das Bild vor mir, ne? Das ist ja ein cooler Typ, ne?
Ich google jetzt mal, Roland Asch macht immer.
Kennst du den nicht, ne? Ist klar. I Don't Live Today, Schlagzeug-Intro, das ist bemerkenswert. Dieser Gesang nur auf dem rechten Kanal und dann ab 2:30 Psychedelic pur. Ne? Also da ist ja, da geht es ja völlig dann quer durch.
Ja, ich habe noch ganz kurz zu dem Lied davor. Da habe ich nämlich jetzt tatsächlich geschrieben, es ist ein bisschen wie Elektromusik, weil es so im Hintergrund durchläuft, wie so ein Elektrolied, was keine so Höhen und Tiefen hat. Und da haben wir die Referenz dann auch nochmal mit drin. Und bei I Don't Live hier. Nee, I Don't Live Today. Sehe ich auch wie, ja, tatsächlich auch wieder wie du. Habe ich auch hypnotische Sounds geschrieben. Mhm. Der Refrain ist irgendwie ungewöhnlich eingängig für das Album. Mhm. Also das hat fast schon so, der Poppig ist jetzt auch nicht richtig, aber es hat ja, so Wiedererkennungswert, was andere Sachen, die so verspielter und experimenteller sind, eben nicht haben. Und das macht den Song dann doch auch besonders und sticht raus auf dem Album. Das Ende ist dann wieder ein bisschen wir.
Ja, wo die Musik so wegwabert und er dann immer so einzelne Sätze sagt. Das ist ganz cool.
Ja, genau.
May This Be Love. Hat mich auch wieder nicht so gecatcht. Der Anfang war mir zu lasch und dann war es hauptsächlich so, ich habe es als Strangers Gewaber bezeichnet.
Aber sehr sanft, ne, im Vergleich zu den anderen Titel. Ja. Und bemerkenswert, er nimmt E- und A-Dur Pentatonik-Skalen. Also von daher ganz anders wie die Fizz und sonstige Dinge, die er da doch sehr bodenständig. Ich finde es die sanfte Seite von Jimmy.
Ja, so beinahe balladig und hat auch sowas Verschwörerisches oder Beschwörerisches, so wie die Schlange K im Dschungelbuch. Die einen dann so in seinen Bann zieht.
Das hatte ich letztens viel zu lange als Ohrwurm. Ich weiß
wie
nicht,
war
warum.
Der Text? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich
kann es leider auch nicht sagen.
Ja, oder so irgendwas.
Naja. Fire, da nimmt sich die Gitarre sehr zurück und überlässt dem Bass das Feld. Sehr viel Bass im Vordergrund und das ist auch mal schön, schöne Abwechslung, finde ich.
Ja, ist es definitiv. Nett und abwechslungsreich, weniger Psycho und in Soul, Psychedelic Rock. Also das Schlagzeugspiel ist da sehr vielfältig. Auch wieder so ein Jazz, eine Jazz-Richtung drin. Also auch da sehr vielseitig.
Ja, mir war das an der Stelle ein bisschen zu professionell weggesungen. Also das ist auch so ein bisschen sehr distanziert und so fast schon gelangweilt, hatte ich das Gefühl an der Stelle. Und ja, das hat mir jetzt nicht so gecatcht.
Ja, ähnlich ging es mir mit dem nächsten Song, Third Stone from the Sun. Da habe ich bitte was, komisch, aber irgendwie hat es was, wie es vor sich hin plätschert. Und dann am Ende noch, glaube ich, der Dämon schwingt von rechts nach links, schon wild und deutlich zu lang.
Was heißt denn mit dem Dämon?
Ich glaube, das ist irgend so ein Sound, wo so
Schwingen?
Ja, wo so hin und her wabert.
Ist ja so ein Science-Fiction-Stück.
Aha. Und
ja, also eher instrumental, auch wieder eigentlich so ein bisschen ruhig. Aber ich finde es mit 6,44 viel zu lang und zwischendrin ist dann auch mal gut. Ne? Mm.
Ja. Wehr und wild und roh.
Dann kann man sich doch freuen, dass es mit Remember, dass sich Jimi Hendrix bei Remember daran erinnert, dass er ein Musiker ist.
Ja,
und dass er endlich mal wieder
Blues
Musik macht.
Kommt, genau.
Genau.
Also sehr gefällig und rund.
Ne? Als ich das durchgehört habe, war das wirklich so ein Moment so, oh, endlich. Weil der Mittelteil fällt so ein bisschen ab, leider, in dem Album. Mhm. Aber da fand ich wirklich sehr, sehr gut, endlich wieder ein bisschen Musik zu hören, sag ich mal.
Ja. Und ich fand, das war auf eine positive Art, ohne klare Strukturen oder roten Faden, so frei schwebend. Das hatte so was Freies und so was, sich in die Richtung entwickelnd, wo es hin wollte, ohne dass man es in irgendeine Struktur gepresst hat.
Positiv wabernd.
Ja, genau. Schön.
Kommen wir zum Abschluss. Are You Experienced? Fand ich auch wieder ein Stück zu wild einfach.
Crazy. Also für mich zu crazy ohne Drogen. Ich habe noch nie Drogen genommen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das so eine Basis wäre, um mal
Drogenbasis.
So ein komisches Gras zu rauchen. Es sind Gitarre- und Schlagzeugparts, die rückwärts gespielt werden. Also ab und irgendwie.
Was?
Alles irgendwie ein Akkord. Ja, genau. Er hat Gitarre- und Schlagzeugparts aufgenommen, die einfach rückwärts wieder abgespielt.
Ach, krass. Die aufgenommen. Okay.
Also das hört man, wenn man es weiß, also wenn man es gelesen hat. Nicht weiß, wissen die es ja ganz anders. Eigentlich nur ein Akkord, das ganze Ding, ne?
Ja,
also ist musikalisch mir nicht total eindimensional. Ja. Ne?
Oh. Ja, also hat mich nicht.
Mir hat das irgendwie auch eine gute Laune nochmal zum Ende hingemacht. Ich fand, es war so beschwingend. Irgendwie so Positivity.
Naja, aber insgesamt glaube ich, kann man sagen, Jimi Hendrix kann man sich auf jeden Fall mal geben.
Ja, und dann kamen die richtig gute Songs,
genau,
die mir aber jetzt gerade besprechen,
weil man sie eigentlich weil du gesagt müsste. Hast, das Album geht nur bis Are You Experienced. Dann habe ich es ja, daraufhin
rausgeschrieben. Ich bin ehrlich, aber ich war dann an dem Stück, habe gesagt, das kann nicht alles gewesen sein. Jetzt höre ich doch nochmal die anderen.
Ja, ja, da kommen dann richtig
Burner, gute. Ja, ja. Also so Hey Joe ja. und Purple Haze. Also, aber naja, alles gut.
Kann ja irgendwann anders noch
jetzt
kommen.
Jetzt nicht, Punkt.
So, habt ihr Favoriten?
Nö.
Gut, alles klar, dann. Nee, ich warte.
Wer mag? Christoph? Alter vor Schönheit oder Schönheit vor Alter?
Du bist doch beides, du.
Ja. Ich lasse dir den Vortritt, Junge.
Für mich ist ja. es die Nummer 3 Red House gewesen.
Mhm. Dann komme ich mit Love or Confusion.
Und dann komme ich mit Manic Depression.
Cool, cool, cool.
Cool, dann haben wir es und melden uns gleich zurück mit dem nächsten Album. Bis gleich.
Wiederhören.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari. Klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Das nächste Album ist die Überraschung, die diesmal neuer war als die Neuerscheinung.
Das mit Schaf ist?
Das.
Da habe ich mal einen ganzen Aufsatz verhauen, weil ich es verwechselt habe.
Mit SZ?
Ja. Mit Doppel-S und einem S halt.
Habt ihr das große, scharfe S? Das wurde doch eingeführt ja. vor kurzem, aber das gibt es auch in der Tastatur, gibt es das nicht, ne?
Das nee. Wurde das vor kurzem eingeführt?
Das große, scharfe Jahren. S ist noch nicht ja. so lang her.
2 Jahre rum.
Wie großes, scharfes S?
Naja.
Bisher konntest du das nur klein schreiben und jetzt kannst du es auch groß schreiben.
Ja.
Zum Beispiel für Wörter wie
Super
oder Spaß.
Katja Burkhardt benutzt es oft.
Ja. Veräppelt ihr mich jetzt gerade?
Nee, ist ein Fakt. Und auch ein Fakt ist...
Welches Wort fängt mit
Nix, das geht doch nur darum, dass wenn du jetzt alles in Großbuchstaben schreibst für einen Titel ja. zum Beispiel, dass du dann auch ein scharfes S benutzen kannst. Doof. Liebe Grüße übrigens an den Gartencenter Bayer bei uns. Die haben eine Schriftart gewählt, wo jeder Buchstabe schön aussieht, aber das scharf S fällt komplett und die Äs und Üs fallen komplett aus der Reihe. Aber naja.
Habt ihr so viel?
Für welche Anwendung? Für welche?
Na, ja. da steht dann zum Beispiel Lampenschirm oder so und das R sieht ganz furchtbar aus. Und
da wechselst du drüber auf, wenn irgendwo auf dem Plakat oder ja. ein Preisschild. Ja. Okay.
Habe ich auch noch nie gehört.
Ja. Kommen wir zum nächsten.
Ja, wir kommen zum nächsten, nämlich der Überraschung. Die war ganz überraschend diesmal, weil die gab es noch gar nicht, als wir die letzte Folge aufgenommen haben und erschienen ist. Da musste man noch eine Nacht warten, nämlich bis das Album von Casper erschien. Es heißt.
Alles war schön und nichts tat weh.
So heißt
es. Genau, richtig. Und es ist der Nachfolger von Lang lebe der Tod, dem letzten Casper-Album, und Hinterland, dem Casper-Album davor.
Exo.
Dem Casper-Album davor und Hin zur Sonne, dem ersten Casper-Album. Damals jetzt alle durch. Und ja, also das erste Lied davon hatten wir auch schon im Silvester-Special.
Ich wusste doch.
Gell? Kam das ja. bekannt vor?
Ja, absolut.
Ja. Und was dir vielleicht noch bekannt vorkam, sind die Mitwirkenden an dem Album, weil da hatten wir ganz, ganz, ganz viele alte Bekannte, über die wir hier schon an verschiedener Stelle gesprochen haben. Wir haben als Mitwirkende an einzelnen Songs haben wir Provinz, wir haben Haiti, die wir auch schon auf dem Fatoni-Album und auf dem Mola-Album zuletzt hatten. Wir haben Felix Brummer von Kraftklub, den wir auch schon mit Giant Rooks einem gemeinsamen Song hier hatten.
Wie sagst du denn Giant Rooks?
Rooks, Giant Rooks. Wir haben Arnim Teutoburg-Weiß von den Beatsteaks, über die wir schon gesprochen haben. Wir haben Tour, den Bandkollegen von Meckes bei den Orsons. Das ganze Ding wurde produziert von Max Rieger, den wir hier schon mit all dieser Gewalt besprochen haben.
Da war so ein komischer, wie hieß der? Drang?
Ja, genau, dieser
Drangsal hieß der. Drangsal. Den haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Ne?
Ja. Den haben wir auch schon besprochen. Der hat da auch mitgewirkt an dem Album. Der hat mitgeschrieben, der ist im Chor zu hören. Und der hat übrigens auch gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt Doch. Und ist in allen Buchhandlungen erhältlich. Kann man natürlich auch
werben. Die sind ja empfehlen. Best Friends, ne? So, Kaspar
und. Ja, die haben auch einen gemeinsamen Podcast.
Der Kollege.
Ja. Mit Verachtung.
Genau.
Heißt der Podcast.
So, erfolgreich sind wir nicht. Ne? Nee. Nicht
ganz. Nett. Aber schon auch.
Ja, schon. Wir machen das ja auch aus Freude, so aus wie. Freude.
Ja. Freude. Naja. Sollen wir über die Musik reden?
Ja, wir hatten es in euch so Fazit
gesamt
über Dingsbumsmäßig. Wie hat es euch denn so gefallen?
Ich habe das beim Abreisen meiner Holzdecke gehört, als erstes.
Mhm. Wohin dafür bist du denn abgereist?
Dafür war es gut geeignet. Und dann habe ich es nochmal mit Sinn und Verstand gehört. Und da war es auch sehr gut geeignet. Mir hat es sehr gut gefallen.
Ja, toll. Ich habe als Fazit aktuell unten drunter stehen, mein bisher Top-Album in 2022.
Und das würde ich auch unterschreiben. Ja, so ging es mir nämlich auch. Das hatte ich erwartet, deswegen habe ich es auch schon, ohne es je gehört zu haben und bevor es erschienen ist, hier auf die Playlist gesetzt. Und es hat meine Erwartungen auch absolut erfüllt, an manchen Stellen vielleicht sogar übertroffen. Ja, hat super Spaß gemacht, das ganze Ding zu hören. Und deswegen sollten wir es jetzt einfach mal besprechen. Los geht's mit Alles war schön und nichts tat weh, dem Titelsong des Albums quasi. Und das ist auch der Song, über den wir schon gesprochen haben. Hier nämlich beim Silvester-Special, da hatte ich das mit draufgenommen und hat auch so mein Album genannt, weil ich das so ein bisschen als eine schöne Überschrift für 2021 empfunden hatte. Und wenn man sieht, was jetzt dieses Jahr schon alles passiert ist, war es letztes Jahr echt alles schön im Vergleich zu dem, was hier gerade los ist.
So hattest du doch dein Album aber nicht genannt.
Ja, so hattest du nicht genannt, gut.
Nee, dein Album hieß doch irgendwas mit Rust Cole.
Du hast den Test bestanden. Das wusste ich natürlich.
Ja, aber es ist auch immer noch ein schönes Lied. Schöner Auftakt, oder?
Absolut. Album. Sehr bemerkenswert. Das Instrument, das in den 70er und 80er Jahren am Musikwissenschaftlichen Institut der Uni Köln entwickelt wurde und 1981 von der Firma Realton in Euskirchen gebaut wurde, gespielt von Max Rieger, nämlich das Variophon. Ein Blasinstrumenten-Synthesizer.
Okay.
Kenne ich jetzt nicht.
Spannend. Bei 1,48 habe ich ein Banjo gehört.
Olli.
Ich finde es ein super toller Song und frag mich, ob bei 3,20 eine Knarre gespannt wird, geladen wird.
Eine Knarre? Ja, da ist wirklich ein Banjo.
Ja, ist da ein Banjo bei 1,48? Ja, krass. Freunde, und ich finde so dieses Ich explodiere, das ist so richtig gut, so intoniert.
Mhm. Ja.
Sehr schöner Titel. Und am Schluss schaut man sich doch um, wo die Biene gerade rumsause.
Ja. Sause. Als Feature zu dem Album, was man vielleicht noch allgemein erwähnen kann, was ich eine ziemlich coole Sache fand, war, dass am Abend des Erscheinens Casper ein Live-Konzert gegeben hat, wo er das komplette Album gespielt hat. Und es wurde so One-Take-mäßig aufgenommen. Der hat dann die, ich glaube, 13 Lieder sind es, an 13 verschiedenen Locations im Prinzip in so einer großen 12 Halle, in so einer großen Halle quasi aufgenommen. Und da waren so 12 verschiedene Sets aufgebaut. Und er ist dann von Set zu Set gesprintet immer zwischen den Liedern.
Geschompt.
Und hat dann da jeweils das Lied vorgetragen. Und das, ich finde es irgendwie eine coole Aktion, das direkt als Live-Album auch nochmal oder als Live-Aufnahme so mitzugeben.
Ich glaube, das hast du in der Silvester-Folge erzählt.
Ja, sicher.
Ja, nee, da gab es ja,
ja noch nicht.
Kein Live. Ich habe das schon mal gehört irgendwie.
Naja, du lügst.
Ich höre alle Podcasts durch von den letzten 3 Stunden,
Minuten, okay.
Tage, Monate.
Ja, das Lied strahlt irgendwas Positives und eine spannende Dynamik auch mit aus. Mann, das und ich liebe die. Ich weiß
nicht. Du hast es schon mal erzählt mit den 12 Sets, wo aufgebaut waren.
Das wusste man da doch aber noch gar nicht,
dass es das gibt. Irgendwas war da.
Naja.
Das ist ein Déjà-vu.
Vielleicht hast du ein Déjà-vu.
Naja. Ich liebe auch den Teil, wo er so singt, lieb immer noch die Musik mit den U's und den A's, nimm den Fuß, nimm mir runter vom Gas. Das ist für mich so eine beschleunigende Zeile irgendwie, die mich so in was Gutes reinversetzt und so Schwung mit sich bringt.
Schwung.
Mit Schwung geht es dann nämlich auch ins nächste Lied. Das heißt, lass es Rosen für mich regnen und ist featuring Provinz bzw. Vincent Weizenegger. Ich hoffe, dass er wirklich so heißt.
Der heißt so.
Hast du das ausgedacht?
Nee, dann haben wir da hier auch schon
gesprochen. Mit AI, also nicht mit EI, sondern mit AI.
Weißenegger. Ja, es fängt ja aber
so Lena Meyer-Landrut
locker an, das
Lied. Also crazy.
Und auf einmal fängt er an zu schreien, so dieser Provinzmann.
Ja, aber das ist richtig gut.
Ein richtig großer Song, ja, oder? Ja. Dieser Schrei am Anfang, der geht einmal schon durch Mark und Bein. So, das ist so richtig so, wach, jetzt geht's los.
Und was mich ja fasziniert hat, dass es ein Traum war, dass Nena dabei ist.
Lena, nicht Nena.
Lena, habe ich Nena
gesagt? Lena. Lena wäre ein Albtraum aktuell.
Lena. Lena
irgendwo dabei
wäre. L-E-N-A, Lena.
Ja. Ja, da gibt es auch eine.
Habe ich gar nicht so gedacht, dass das so ein Traum von ihm ist.
Ja, da gibt es eine Vorgeschichte, nämlich die haben, weiß nicht, ob ihr es kennt.
Dass er die jetzt erzählt.
Ich dauere jetzt kurz. Es auch. Kennt ihr das Format Durch die Nacht?
Ja, ich kenne das. Und haben da Lena und Casper mal mitgemacht, haben sich gar nicht gemocht.
Papa, kennst du
ja? Ja, ja, oh, mögen die sich gar nicht so?
Ja, die mochten sich damals nicht. Die waren halt, war halt noch wie ein Kind, so, das war kurz nach dem Oslo-Ding. Die haben
eine Dose geöffnet.
Und die waren halt beide noch super jung und haben dann dieses Format, wo im Prinzip zwei berühmte Menschen in eine Nacht miteinander verbringen müssen. Da gibt es nicht sexuell.
Nicht sexuell, sondern einfach nur
Maria und Josef.
Also es gibt auch die legendäre Folge mit
ist ja bald fertig.
Dauert noch kurz. Mit Michel Friedmann und Christoph Schlingensief, wo die
beiden Italiener sind. Die
sehr gut. Die ist wirklich ultra krass. Kann ich nur also das Format ist wirklich, hat immer besondere Momente und diese Lena Kesper-Folge ist halt so berüchtigt, weil die halt wirklich so gar kein Vibe miteinander haben. Also manchmal gibt es auch so Folgen, wo man merkt, die
haben kein Vibe miteinander.
Ja, die haben wirklich gar kein Vibe miteinander.
Und ein Mann?
Da funktioniert wirklich gar nichts. Und dann hieß es halt so immer, die hassen sich und gab an der einen oder anderen Stelle auch schon mal so ein bisschen Themen. Ja, dann lass ich es jetzt. Und jetzt hat er es halt hier mit auf das Album. Das war halt dann auch so ein Wow, jetzt hier Lena aha, als Feature. Aber das passt auch musikalisch
irgendwie ganz gut, absolut, oder? Ja. Ich fand es wirklich, also als ich gelesen hatte, dass Lena bei dem Lied mitmacht und dann das Lied gehört habe, konnte ich mir nicht vorstellen, wo Lena dann einsteigt. Ja. Aber ich finde gerade dieses Ende, wo sie dann, und das ist auch bei dem Live-Video extrem gut, wie sie dann in diesem Feuerschein
intellektuell heute
da auftaucht,
so warum an Storys außenrum habt.
Was für Storys
außenrum? Das ist gar nicht so gewohnt. Ne? So die Tiefe, die ihr gerade reinbringt.
Carl Zeiss
Lena. Ja, war sehr, sehr gut. Carl Zeiss Lena. Nee, passt einfach gut. Oh. Find ich schön. Tolles Lied einfach.
Das Lied an sich ist ja auch so ein bisschen so eine klassische Rap-Hymne auch so ein bisschen. Hat viele so Bielefeld-Elemente, ist so ein Selbstzelebration. Ja. Auf eine Art auch.
Was ist denn bitte ein Bielefeld, was?
Hä? Eine Bielefeld-Zelebration.
Ja, der feiert Bielefeld da. Ja,
auf dem Legende meiner Stadt wie Fabi Klos.
Alles klar.
Ich habe übrigens Bielefeld-Trikot zu Hause, weil ich die so schön fand, die vom letzten Jahr mit dem Schwarz und dem Blau-Weiß.
Also,
mit Flock. Nee. Mit Flock Eusebio.
So, Freunde, weiter. Auf.
Weiter geht's.
HSV und Bielefeld haben auch Fanfreundschaft. TNT. Ein Urwurm bis zum Get-No, habe ich geschrieben.
Sehr melodiös.
Ja. Und mit Tour
als Sänger. Genau. Johannes Bruns, alias Tour.
Genau, von den Orsons.
Deutscher Produzent, Rapper und Sänger aus Reutlingen.
Ja, finde ich aber hervorragend.
Deswegen. Aber auch da ein Traum von Casper, dass Lisa Morgenstern mal die Keyboards spielt. Die Stille zeigt.
Ist das nicht auch,
woher kennt man Lisa Morgenstern?
Ist die nicht auch bei Matzen irgendwie mit als Keyboarderin? Dabei irgendwie habe ich da das Gefühl, dass die
was
mit Matzen zu tun
haben.
Kann aber auch komplett falsch sein.
Lisa oder Andi Lisa
Hu heißt die, glaube ich.
Big Applaus, Lisa Morgenstern.
Ja, Tour da auf jeden Fall mit viel Kopfstimme dabei, aber auch viel Emotion. Das ist auch als Single schon vorab erschienen. Und da gab es auch mit der sehr coolen Cello-Version.
Sebastian?
Da habe ich eine Kritik. Warum wurde so viel schon vorab veröffentlicht? Da waren, glaube ich, 4 oder 5 Lieder fast, waren schon vorab veröffentlicht. Und das finde ich immer so traurig, weil dann hörst du das Album und dann denkst dir, ah, das kenne ich ja schon. Ich will nur Neues hören eigentlich. Das fand ich ein bisschen,
du bist ein bisschen alt,
traurig.
Ja, das macht man im Moment so auch.
Ja, wegen Algorithmus.
Ja,
wegen
macht Algorithmus. Man bei Billy Joel Prelude? Muss das sein?
Wenn, dann mache ich ein Prelude, was direkt übergeht ins Lied.
Genau.
Sag mal Prelude.
Prelude.
Preludas.
Finde ich traurig, dass es nicht direkt übergeht, sondern dass es so abhackt.
Ist das eine Kritik? Oder ein Verbesserungsvorschlag? Ein Feedback?
Verbesserungsvorschlag.
Ein Feedback.
Ich frage mich, ob das.
Aber steht dann, uns das zu, ein Feedback zu geben?
Ja, sicher. Gut. Das widerspricht dann auch irgendwie dem Ding, dass das als Vorab-Single, weil das Lied ist auch eine der 4 Vorab-Singles gewesen. Und da wurde es ohne dieses Präludium veröffentlicht.
Präludium?
Und man könnte nämlich so argumentieren, aber die Argumentation ist damit eigentlich ad absurdum geführt, dass das so passiert ist, wie es passiert ist. Aber dass das wie so eine Vorwarnung ein Stück weit gilt, weil wenn man den Song ohne das Präludium hört, weiß man ja nicht, wie es ausgeht. Und mit dem Ding vorne dran, wenn man aufmerksam zuhört, weiß man dann schon, was am Ende von dem Lied passieren wird.
Also Billy Joe ist ja die Cousine.
Genau, laut Casper ist es ja seine eigene Cousine, wo da die Geschichte von erzählt wird. Ja, also beim ersten Mal, als dieses vorab veröffentlicht wurde, habe ich auf dem Weg zur Arbeit, glaube ich, gehört. Das war schon intensiv so zu hören, finde ich, das Lied.
Ja,
also die Geschichte und so war schon...
Durch den Krieg in der Ukraine, der ja im Moment leider tobt, hat es eine sehr ernste Aktualität bekommen.
Ja, richtig. Leider.
Ich finde es ein schöner, super schöner Basslauf. Frag mich aber, ob das analog oder anders erzeugt ist. Also ist es wirklich ein gezupfter Bass?
Klingt so ein bisschen. Aber kann man mittlerweile ja auch alles über.
Also Casper wird jetzt nicht antworten, aber könnte man vielleicht.
Vielleicht können wir mal fragen. Schreiben wir mal.
Vielleicht kriegt man jemanden, der bei der Produktion mit dabei war.
Also Drangsal wäre jetzt wieder begeistert, dass wir so tief in die Titel reingehen und uns fragen, ob der Basslauf analog oder digital erzeugt wurde. Ja. Drangsal, falls du das hörst, gib uns ein Zeichen, also eine Info.
Oder wenn nicht, dann frag Casper und gib uns dann eine Info.
Ja, genau. Ja, geht auch zur Not. Also ich finde es ein Gänsehaut-Titel, sehr schön.
Ja, Wahnsinn. Hat auch so einen bluegrassigen Vibe irgendwie, der mich auch so ein bisschen an die Hinterland-Zeit, also das Album Hinterland von Casper erinnert. Mhm. Da war der Sound generell ein bisschen so in die Richtung. Ein super bewegender, tragischer Song irgendwie, der aber auch das sehr schön auf den Punkt bringt. Ne? Also das ist jetzt so eine Geschichtenerzählung, die trotzdem auch ein sehr toller musikalischer Song ist und dadurch irgendwie eine gute Mischung.
Da hat Casper, nachdem er das veröffentlicht hatte, auch geschrieben, wie toll er es findet, dass so viele Leute das Lied gut finden, obwohl es eine Geschichte erzählt. Also es ist ja nicht so, dass sich irgendwas da groß wiederholt, sondern das ist ja wirklich, da geht es um den Inhalt bei dem Song. So.
An was ich bei einer Zeile denken musste, nämlich brachte einen Affen aus Bagdad mit, wo es dann auch um die Drogensucht letztendlich geht, da habe ich
an... jetzt das Gleiche, was ich gedacht habe?
Robbie Williams
mit Me and My Monkey. Ja. Habe ich auch dran gedacht. Naja.
Dann habt ihr ja durch mich nochmal so ein bisschen.
Richtig. Ja.
Vielen Dank.
Zwiebel und Met. Klingt ja erstmal lecker. Für dich nicht,
Christoph. Du magst keine Zwiebeln?
Nee, war gar keine Zwiebel. Für mich aber sehr lecker. Ja, der Refrain sehr zum Mitbouncen, sage ich mal, gemacht.
Also die Textzeile, den Hund aus Rumänien gerettet, aber Menschen auf hoher See sollen verrecken, die machen mich echt nachdenklich. Die haben mich so richtig erwischt. Ne? Also gerade wenn man so in der Tierszene so ein bisschen, also mit welchem Master manchmal gemessen wird. Ich finde aber, Drangsal hat ja mitgeschrieben, ich finde, man erkennt es extrem an der Musik.
Ja.
Kein so richtiger Drangsal-Titel.
Ja. Ja, das stimmt schon, ja.
Oder?
Ja,
also das hat schon so die Handschrift.
Hat viele gute Zeilen, auch das Lied. Auch der Zahn der Zeit mit Amalgam befüllt, finde ich auch irgendwie sehr plakativ. Und
ja, machen wir raus, machen wir Plastik rein. Ne? Kunstauffüllung.
Insgesamt auch irgendwie so abgefuckt, auch so textlich. Ne? Also das ist so ein Lied, wo man so richtig so spürt, dass da ist so eine... Er beschreibt da so ein sehr abgefucktes, runtergekommenes Szenario mit so wütend verzweifelten Elementen auch irgendwie. Und zum Refrain hin, das aber dann irgendwie auch Fahrt auf und wieder so ein, wie Seppi schon gesagt hat, so ein Mitsingen und so ein Sing-Sang, der
Sing-Sang.
Positiv gemeint. Und ich mag auch, wie er das so singt. Also es ist eine andere Art zu singen, wie er es sonst an vielen Stellen macht.
Das bisschen Regen. Da geht es ja um den Hurricane Katrina.
Ja.
Und das Ahrtal, finde ich, ist da eine richtig aktuelle deutsche
Parallele. Wo ich Parallele. Mir auch noch gedacht habe, so hat er das, weil ich wusste, habe jetzt nicht nachgeforscht, ob das um Katrina oder um was anderes ging, sondern dachte, vielleicht spielt er da auf die Flut an.
Na, wenn du ein bisschen zugehört hast, war es schon ziemlich eindeutig, dass es um Katrina ging.
Ja. Aber das ist so ein Slow-Mo-Titel, oder? So.
Ja, auch wieder, fand ich ähnlich wie bei Billy Joe, so eine tragische Geschichte, die aber so eine Geschichtenerzählung, die aber auch, finde ich, extrem greifbar und extrem spürbar erzählt wird. Also man wird da so richtig reingesaugt in diese Geschehnisse, habe ich das Gefühl gehabt. Und der Teil ab 2 Minuten 15.
Oh, Christoph von dir.
Ja.
So exakt.
der von 2015 steigert er sich hoch bis 2045. Oh. Und bei 2045, wo dann dieses, wenn Kermit die Posaune spielt, oder solange Kermit die Posaune spielt, glaube ich, ist es dann so ein brutal brachiales Ausbrechen von dem Ganzen, wo so komplex die Musik auch einfach so vollumfänglich da ist. Mhm. Und das, und die Musik erschlägt
laut. Mich so richtig. Und wir sind der einzige deutsche Podcast, der so in die Tiefe in der Analyse einsteigt.
100% gut sein, ja.
Also ich bin ja gerade mal richtig begeistert.
Ja, aber man muss ja sagen, also die Folge, ich glaube, das wird beim letzten Album auch noch ähnlich werden, die hat uns auch irgendwie extrem gut gefallen, habe ich das Gefühl. Ja. Ich glaube, wir sind musikalisch sehr, sehr gut verpflegt gewesen diese Woche.
Ja, das stimmt.
Also das war schon, habe ich auch, als ich wieder das Shuffle gehört habe, heute den ganzen Tag.
Wo warst denn du?
Arbeiten.
Nee, der nächste Titel heißt, wo warst denn du?
Ja, auch so ein geiler Mitwip-Flow.
Wip-Flip-Flow.
Nee, Mit-Wip-Flow.
Wip-Wip-Wip-Wip. Liebeslied
Leute, auf wir müssen ein bisschen, aber wir sind jetzt schon 20 Minuten wieder.
Oh, dann müssen wir
sind gerade mal bei der Hälfte.
Also, Liebeslied auf Entfernung. Geht es um Menschen oder die Entfernung zur USA, wo Kaspar wohnt? Also gewohnt hat, aufgewachsen ist. Sorry, so rum. So.
Das ist eine gute Frage. Oder? Das weiß man nicht. Kann ich nicht beantworten.
Drangsal, falls du Kontakt hast. Nee, ich glaube, er hört uns nicht. Der ist so beschäftigt mit seinen vielen Lesungen. Gut, ne? Na gut. Weiter? Ihr noch was?
Nee, warst du? Ja.
Okay, wie ist das Leben? Morgen?
Halt. Ruhig, Vater. Brrr. Erinnert mich an den Song 20 Quadratmeter vom Hinterland-Album. Der irgendwie eine ganz ähnliche Art und Weise für mich hat.
Sagt mir leider nichts.
Und ich finde auch, dass das Lied irgendwie was sehr Hittiges hat. Mhm. Und dafür, dass 4 Lieder vorab veröffentlicht wurden, wundert mich, dass der nicht dabei war.
Das stimmt.
Das hat für mich so ein Hitpotenzial, weil es auch so, irgendwie so eine Wiedererkennungswert hat. Finde ich an der Stelle vom Album auch irgendwie interessant platziert, weil das so einen Tempowechsel dann auf dem Album darstellt. Also davor waren so ein paar sehr düstere Songs auch. Und der switcht dann so ein bisschen das Ganze durch und läutet für mich so ein bisschen den zweiten und dann ja letzten Part des Albums ein.
Ich muss noch kurz eine Frage
Sebastian,
stellen.
Ja, bitte. Er meldet sich dauernd.
6 und 7 haben ja in Klammern die vergessenen Part 3 und Part 4 drin. Auf den ersten Alben gab es dann Part 1 und Part 2.
Ja.
Wenn man die Lieder alle hintereinander abspielen würde, würde man da irgendwas draus lesen können, draus hören können, dass da eine durchgängige Geschichte ist oder so?
Nee, ne? Nö, das ist eher so passt schon gut zusammen, das ist halt so ein abgefucktes, verzweifeltes, wütend, ja, so.
Okay. Mieses Leben wollten featuring Haiti.
Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass dieses Lied ausbricht, aber es passiert nicht und es bleibt sanft, ohne dass es langweilig wird. Aber ich habe auf diese Explosion gewartet.
Was mir gar nicht klar war und was ich dann erst vor kurzem rausgefunden klingt immer, als hätte man so lang suchen müssen, ist, dass das Lied Wolken von Haiti einfach so schon, es gibt es schon so.
Ja.
Und da wurden jetzt einfach die Rap-Parts von Kasper quasi eingefügt, kann man so sagen.
Ja.
Also das Lied, eigentliche Lied, da singt sie dann, glaube ich, in den Strophen was. Aber passt perfekt, finde ich, zusammen. Also sehr tolle Kombination.
Ja, ich mag irgendwie die Grundstimmung und ich mag auch den Refrain, den Haiti-Part, aber die Strophe ist mir irgendwie nur so roh, aggressiv und mir fehlt ein bisschen irgendwie die Tiefe. Also irgendwie hat mir was gefehlt, was da das Ganze noch runder gemacht hätte für mich.
Okay.
Kommen wir zum vielleicht besten Live-Song auf dem Album.
Definitiv.
Nämlich Gib mir Gefahr. Featuring Felix Brummer, alias Kummer, alias der Frontmann von Kraftklub.
Und ich habe hier stehen Kummer mit geiler Kummerigkeit. Also es ist einfach so seine Art, die so perfekt da rauskommt. Und wie du sagst, das mit Abstand beste Live-Lied auf dem Album. Also ich glaube, was da abgehen wird auf Konzerten, bei denen dann auch irgendwann wieder Berührungen erlaubt sind, sag ich mal, das wird richtig böse.
Ist ja inspiriert von Iggy Pops Gimme Danger und er hat gesagt, gut geklaut ist besser als schlecht ausgedacht. aber das ist okay. Also ich glaube, wenn man das ganz bewusst macht, aber auch da ist es so, dass der Anfang so nach Drangsal klingt, aber der war gar nicht dabei, hat er mitgeschrieben. Es war irgendwie, also man merkt, dass die zwei dicke miteinander sind. Ne?
Ja, das ist ja so auch eine Clique, also die Max absolut. Rieger als Produzent, so, das ist ja eine Denkmaschinerie, vielleicht so, kann auch sein. Ja,
okay. Ja, das erklärt es vielleicht.
Der beste Live-Moment in dem Lied wird, glaube ich, sein, wenn Felix Brummer sagt, ich will Kreise, die aufgehen inmitten der Menge.
Ja.
Und dann, wenn sich ja die Moshpits bilden.
Bei 2 Minuten 14 ist genau die Stelle, wo der Moshpit aufgeht.
Das ist aber dann nicht die Stelle.
Das ist nur das ist nicht die Stelle, aber bei 2:14, da bildet sich dann der Moshpit und bei 2:38 kollabiert er. Und dann wird es heftig. Also auf den Part beim Live-Konzert, da hätte ich schon sehr viel Interesse dran.
Ja.
Du bist fast euphorisch.
Ja, wirklich. Also das hat mir sehr gut gefallen.
Euphoria.
Achso, das war eine Überleitung, habe ich
nicht gemerkt. Der Vater hat schon zweimal eine Überleitung, die wir nicht so ganz gerafft haben. Der erste ging an mich, die zweite.
Ich bin jetzt aber drauf, aber gut, okay. Hammerteil. Wirklich Hammerteil, dieser Song.
Ja.
Und ich finde Solo ab 1,51 so Bilderbuch-Style.
Habe ich auch erstellt. Das klingt wie das Snacky Mike.
Unfassbar.
Snacky Mike.
Und am Schluss wieder die Biene.
Aber wie schön ist es einfach. Ich finde immer wieder schön, nehmen wir. Wir sind ja die absoluten Beatsteaks-Ultras irgendwie. Und immer, wenn man den.
Ich trinke gerade aus einem Becher, auf dem er abgebildet
Gentleman
ist.
Gentleman of the Year. Ist einfach so schön, den zu hören, den Arnim Teutoburg weiß.
Ja.
Ganz toll.
Auch wenn es hier irgendwie ein bisschen komisch mit sehr vielen Effekten und alles sehr, sehr gestaltet ist, hat es mir dann doch gut gefallen. Hat so natürlich einen sehr, sehr drogeninduzierten Vibe. Vielleicht ist das Lied auch angelehnt.
Drogeninduzierten Vibe.
Vielleicht ist das Lied auch angelehnt an die gleichnamige HBO-Serie, in der Zendaya die Hauptrolle spielt.
Willst du kurz ausführen, worum es da drin geht? Vielleicht
es wird viel zu lang.
Um Drogen auf jeden Fall, hauptsächlich.
Ja, aber tolles Lied. Und dann kommt.
Und dann wird's richtig.
Das Lied Fabian.
Dann wird's intensiv.
Auch vorab veröffentlicht.
Ja, auch vorfahren. Ja.
Also ich habe mir notiert, 7 gut angelegte Minute, Chapeau und viel Mut den Kranken und deren Angehörigen und Freunden.
Ja.
Also ein Lied, das so viel Mut macht, also es fängt ja richtig schwermütig an mit dieser Schwere und mit diesem Schicksalsschlag und endet so mit einer Ode ans Leben und an den Freudenskreis. Also,
Ich habe auch nur unfassbar schön so ein Lied einfach sein kann irgendwie. Das ist so, ich weiß nicht, jedes Mal, wenn man das hört, hat man halt so die Gänsehaut und kann sich auch so, natürlich kann man sich nicht in so eine Situation reinversetzen, aber das Lied gibt einem so ein minimales Gefühl, wie das, glaube ich, ist, wenn man jemanden kennt irgendwie, der so eine Krankheit hat.
Aber das wirklich gut angelegte 7 Minuten.
Ja.
Also das ist Lebenszeit, die man mitnehmen soll.
Auch total ehrlich und so sehr, sehr persönlich, ohne kitschig zu sein, sondern nicht so irgendwie übertragen oder so. Das ist dann einfach so ganz real auf den Punkt gebracht, was da Sache ist und was da die Gefühle sind und so. Auch so selbstkritisch dann so von wegen so, wer nennt sein Album schon Lang lebe der Tod und so. Also, und dann
Das gelingt wenigen Künstlern.
Ja.
Absolut.
Und da entwickelt sich dann natürlich inhaltlich auch so sehr linear, also es ist auch wieder eine sehr erzählte Geschichte und musikalisch entwickelt sich parallel dazu bis hin zu diesem Diagnose Euphorie, nie wieder Leukämie, das ist dann so für mich der Gipfel von dem Song und dann kommt noch diese, ich nenne es jetzt mal das sehr lange Outro, was dann ja auch wieder so eine hymnisch-chorale, dieses Coming Home stärker als der Tod mit sich bringt, was auch irgendwie ein ganz, ganz tolles Ende auch fürs Album ist.
Und auch Chapeau. Wie es immer wieder an Fahrt aufnimmt, so zwischendrin.
Ja.
Um dann halt am Ende so zu explodieren, sag ich mal. Aber richtig toll.
Was ich mich bei dem Song und auch bei Billy Joe frage, glaubt ihr, das wird live auch gespielt? Und wie kommt es dann live an? Weil das ja doch sehr persönliche Songs auch sind.
So zum Abkühlen,
glaube ich. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Gut
zwischendrin, bevor es dann nochmal richtig so. Vielleicht so im letzten Drittel, kurz bevor die Ekstase ausbricht.
Michael X, wie auch immer, den hat er auch live gespielt, was ja auch so ein sehr, sehr trauriger, persönlicher Song war.
Ja, stimmt.
Und der war live, glaube ich, auch immer sehr, noch intensiver, als er auf Platte ist.
Ja. So, Freunde, maßlos überzogen, Favoriten.
Das ist richtig.
Euphoria.
Krass. Gut, dann nehme ich Fabian.
Und ich nehme das bisschen Regen. Cool, dann haben wir 3 Favoriten.
Pause.
Und kommen dann zum furiosen, brachialen Finale Grande dieser Folge.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Kronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Seal and Order mit Seal and Order. 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 Manuel Gagneux,
schön,
Dennis
dass
Wagner.
Den Namen der Band anders ausgesprochen hat als das Album. Seal and Order mit Seal and Order.
Ich fange nochmal an. Manuel Gagneux, Dennis Wagner, Marc Obrist, Tiziano Volante, Mia Raffaella Dieu, Marco van Almen. Das ist die Gruppe Seal and Order. Es handelt sich um ein Avantgarde-Metal-Musikprojekt, das vor allem von Manuel Gagneux ins Leben gerufen wurde. Eifer und Inbrunst übersetzt, Seal and Order. Manuel Gagneux ist ein Amerikaner mit Schweizer Pass, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Und der Musikstil ist eine Mischung von Gospel und Black Metal. Also wirklich was total Abgefahrenes. Manuel Gagneux, der in Basel lebt, macht viele abgefahrene Projekte und bezeichnet die Musik von Seal and Order als, und hat er selber so gesagt, als Nigger-Musik. Da geht es um Okkultbeschwörungen, es geht um Screams, es geht um Gruppentrends und wirklich Black Metal vom Feinsten. Und eigentlich eine Musik, die man so nicht wirklich hört. Aber ich bin drüber gestolpert und dachte, ey, was ist das? Also ja. Ich fand es faszinierend und habe mich dann getraut, es tatsächlich reinzunehmen.
Sehr gut.
Und ging es euch genauso, dass es auf der einen Seite ein bisschen, ich will nicht sagen abstoßen, aber sehr seltsam war und dann doch reingezogen hat?
Also ich fand es einfach unfassbar geil. Ich weiß nicht warum. Ich habe mal früher als kleiner Bub, habe ich mal eine ganz, ganz kurze Phase gehabt, wo ich ein Slipknot-Album gehört habe. Und ich kann bis heute nicht verstehen, was mich dazu bewegt hat. Und ich habe auch nochmal versucht, das zu hören, das geht nicht. Aber das war so unglaublich toll einfach. Ich habe das Album auch rauf und runter gehört. Ich weiß nicht, warum diese ganze Screaming-Geschichten und so, mit denen kann ich eigentlich überhaupt nichts anfangen. Aber in dem Album, das ist so wahnsinnig geil.
Ja, aber das ist, weil hier ist auch nochmal so eine Melodiosität auch an vielen Stellen mit dabei, die das Ganze irgendwie so angenehm und hörbar und greifbar macht. Und dann aber diese Ausraster, die ja für diejenigen, die so...
Das kommt dir entgegen, oder?
Ja, nee, aber so Leute, die so voll into Metal sind, die so wirklich sagen, ja, das ist meine Musik, was wir so gar nicht verstehen können, dass jemand nur so Slipknot hört. An manchen Stellen finde ich das, für uns ist es dann jetzt, wenn das so mit Maß und Ziel eingesetzt ist, dann ist es auch ultra geil.
Das ist es, ja.
Und wenn da noch so eine Abwechslung dabei ist. Und da diese Faszination spürt man dann hier auch. Und ich habe hier auch ganz viele verschiedene komische Referenzen auch wieder stehen, wenn ich jetzt so die ersten drei Lieder nur so bei mir sehe, was ich dann dazu aufgeschrieben habe. Und ja, das hat ganz viel in mir irgendwie bewegt. Also man hat ganz viele Bilder und Gefühle dazu. Und auch dieses Okkulte, was du gemeint hast, ich fühle mich zu sowas bei so Kunstsachen hingezogen. Im Sinne von, also ich bin jetzt nicht selbst da irgendwie so drauf
keine
zugeneigt,
Hühnerbeine irgendwie.
Aber so, ich finde, wenn das so in Serien zum Beispiel so ein bisschen was angerissen wird mit so Sachen, dann finde ich, das ist das für mich immer schon so ein Kriterium, wo ich sage, ja, das finde ich gut, wenn das so dabei ist. Und auch wenn die Musik da so Anklänge hat, gefällt mir das irgendwie. Ja.
Also ich kann mir super vorstellen, das live mal zu sehen.
Oh ja.
Ja, ich glaube, das ist mit Sicherheit, das ist mal was ganz anderes. Ja, komm, lasst uns reingehen, damit man nicht noch weiter
überziehen. Für live bietet sich doch das erste Lied auch direkt an als Auftaktlied, wenn da schön dieses Gewummer kommt.
Ja. Klingt wie ein klassischer Konzertbeginn, habe ich
verstanden. Ja, genau. Also beginnt mit der Hupe und da muss man, oh, ich glaube, das könnte was härteres war.
Aber wobei da ja noch gar nicht gegrowlt oder gescreamt
wird.
Da habe ich noch gerade so, okay,
ja, genau.
Ist vielleicht was Härteres, aber ist normal hart.
Aber so bei 1,20, das erste Mal diese tiefe Stimme, dunkle Stimme, also, da könnte noch was nachkommen. Mhm. Aber bei dem Titel noch nicht. Ist relativ schnell vorbei, dieser erste Song. Ich habe es mit Industrial Rock so ein bisschen überschrieben und dieses Sklave-Thema, also der Masche in Kette, das war für mich völlig klar rauszuhören.
Ja, ja. Aber Industrial sehr gut auf den Punkt gebracht, nämlich habe ich auch den Nine Inch Nails natürlich wieder angenehmer gehabt. Ja. Die habe ich hier natürlich auch mal wieder aufgeschrieben. Und Faith No More, vom Gesang her, der hat bei Faith No More, ist das für mich auch an vielen Stellen so, und bei Nine Inch Nails auch, den habe ich hier mit den Worten bedrohliche Seriosität aufgeschrieben. Und ich finde, das bringt das hier ganz gut auf den Punkt, weil das klingt so, so schön und seriös irgendwie, aber hat sowas Bedrohliches. Mhm. Also ich kann mir auch vorstellen, ja, dass der auch einen Anzug trägt, wenn er das Lied singt. Mhm. Den er dann aber ganz schnell ablegt.
Sieht aber auch nicht so aus, der Typ.
Also nee, gar nicht.
Hast du ihn gesehen, Michael Christoph?
Ich glaube, ja. Ich habe ein Bild im Kopf, aber ich weiß nicht, ob das
denn entspricht. Naja, dann geht's los mit Run.
Aber mal richtig
und Black Metal. Die Gitarre direkt so metalmäßig voll dabei und dann wird gegrowlt und gescreamt, was das Zeug hält. Da habe ich noch stehen, huiuiui. Weil ich nicht wusste, ob das Album in eine Richtung geht, wo mir gefällt.
Ja, genau.
Da war ich mir noch relativ unsicher.
Also muss nicht gefallen, kann aber. Und im ersten Moment ist es stumpfe Musik für mich. Wenn man aber genau hinhört, dann gibt es ganz feine Linien. Zum Beispiel bei 240 ein ganz kleiner, bemerkenswerter Basslauf. Der das Ganze dann doch wieder auf eine fast schon filigrane Art runterzieht. Ne? Ich bekomme hier gerade Getränkenachschub. Mm,
ja, lecker. Mezzomix. Es gibt
auch aber auch mir ging es auch so, also wie ich es gehört habe, wenn es jetzt so weitergeht, dann kann es in Langeweile abdriften, aber das war nicht der Fall. Ne?
Das kann in der Form aber auch nicht gesund für die Stimmbänder sein. Ne?
Ey, ja, jetzt habe ich mehrfach.
Da kriegt man Halsweh beim Zuhören.
Ich glaube, das ist Technik und das muss man beherrschen.
Man könnte es nicht ausprobieren. Lustig aber auch, Casper hat auch mal früher in so einer Band gespielt, deswegen klingt er jetzt so. Mhm.
Ja. Habe ich euch, glaube ich, auch mal gezeigt, oder? Das Casper hat doch mit Parkway Drive mal so einen Song gemacht.
Ja, absolut. Ja.
Da ist er auch so am Schreien. Hat mich erinnert an, und da kommt so ein bisschen die Slipknot-Referenz ins Spiel, weiß nicht, ob ihr die kennt, Stone Sour. Das ist die das Band, das Nebenprojekt von Corey Taylor, dem Slipknot-Frontmann, wo das auch ein bisschen melodischer als Slipknot, und das geht hier gerade am Anfang sehr in die Richtung für mich. Und habe auch nochmal hier stehen, es gibt absolut Stimmungen, wo ich so Musik sehr schätze. Also da manchmal ist man so drauf, dass man so denkt, oh, jetzt sowas, wo genau so ballert und so. Mhm. Und da, wenn ich mal wieder in so einer Stimmung bin, kommt es auch nicht so oft vor, dann ist das Album, glaube ich, auch ein sehr guter Go-To-Knopf.
Ja. Death to the Holy.
Da habe ich auch eine Referenz, die ich dann jetzt weiter im Verlauf immer mal wieder habe. Kaleo habe ich da rausgehört, die Isländer, die wir hier hatten.
Oh.
Das hat mich da dran erinnert und einfach ein tolles Lied. Irgendwie geil.
So ein mandolinenartiges Gitarrenspiel. Der Chorus hat fast schon Jazz-Charakter. Und jetzt kommt's. Das Keyboard bei 1,50 klingt so nach Flake von Rammstein. 100%, ich habe sofort diesen Flake vor mir gesehen bei diesem Stück.
Wie er so läuft auf dem Lauf.
Ja, ja, absolut. Habe ich noch später auch noch 2-3 Mal, wo ich. Also, das ist total interessant, dass das. Dieser Keyboard-Part, vielleicht, weil es mit der Musik zusammenhängt.
Ja, so
mit der hart Hardere, und Keyboard, aber das ist typisch Flake.
Am Anfang habe ich den Gesang auch so ein bisschen als soulig empfunden und auch so, wie soll ich es nennen, so auch so ein bisschen Blues-Rock-artig und hat mich an die Steaming Satellites sogar erinnert, ganz am Anfang und auch an Fallout Boy irgendwie, also so Bands, die eigentlich auch gar nicht zu dem Stil passen, der da dann auch folgt. Aber das macht es für mich dann auch wieder so spannend, dass das so ungewöhnliche Elemente da irgendwie mit reinbringt, die man da auch nicht erwartet. Und dadurch hat es durchgehend so eine gewisse Spannung. Ja.
Unerwartet. Passt, glaube ich, auch zum nächsten Lied, Immersion. Fängt so elektronisch irgendwie an, so ganz harmlos. Und dann ballert da plötzlich dieser Schrei rein.
Ja.
Ey, und wenn man das im Auto halt einfach laut hört, macht einem so gute Laune. Ich weiß nicht warum, aber das hat so eine Epik in sich, das Lied. Das ist
38 Sekunden einfach. Pop, wirklich Pop, und dann geht aber da echt dieser üble Shout los und absolut gelungen. Und ich habe da stehen, Dudelsäcke würden super passen. Da gehören eigentlich aber, Dudelsäcke rein in das Stück. Das wäre die Krönung. Aber auch da, wie machen das die Stimmbänder mit? Also wie kann man sowas aushalten?
Ne? Ja. Ja, also bei dem Lied habe ich die Assoziation gehabt, dass auf einer Bühne beim Konzert wird wahrscheinlich genau nach diesen 38 Sekunden, die du beschreibst, wird Coldplay auf der Bühne quasi gekidnappt und, und so eine andere Band übernimmt dann einfach. So, der Anfang liegt da Coldplay und dann werden die plötzlich so von der Bühne gescheucht und dann kommen so Barbaren, die dann da vor sich hinschreien.
Das ist wahnsinnig gut, was ich das dabei vorstelle. Aber hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Lied auf jeden Fall.
Golden Lyre, Clara Ennio Morricone, Western-Style.
Ja.
Sehr bluesig. Ein geiler Spannungsbogen, der bei 2:39 richtig aufgeht. Also, ne, das
ja, und da habe ich auch wieder sehr stark Kaleo rausgehört.
Mhm. Ist ein bisschen massentauglicher als andere Songs,
ja.
Ne?
Mhm. Ja. Absolut.
Aber ich habe auch am Anfang so Strohballen, die über so eine Westernstadt so über die, da, so das Gefühl hat, steigen wir.
Ja, genau. Genau. Erase, der sechste Titel, reingelegt, keine Ballade, wie man zu Beginn meint, sondern was total anderes.
Ja. Ich habe nur, jetzt wird geballert. Drinstehen, weil da wird einfach losgeballert.
Bei 1,48 wieder Flagge zu hören und bei 2,19 ein geiler, mehrstimmiger Gesang. Erstaunliche Kehllaute, wo ich überzeugt bin, eigentlich kann man das nur einmal im Leben so machen, dann sind die Bänder hin, aber anscheinend geht es doch mehrfach. Und auch da eine Stelle, die aus dem Interview stammt, ich denke, wir haben in D angefangen, also musikalisch, D-Akkord, und es geht auf eine andere Tonart, die man nicht wirklich bemerkt, aber wenn man vom Anfang bis zum Ende des Songs springt, haben wir den gleichen Gitarrenlick in eine andere Tonart. Es ist wie eine Teleportation für den Zuhörer, ohne dass er merkt, wie ein kleiner Zaubertrick. Nee. Also tatsächlich, wenn man das mal so gelesen hat und sich nochmal anhört, sieht man, oh ja, tatsächlich, gleicher Akkord, aber andere Tonart dann.
Ja. Hat dann auch irgendwie wieder was Melodisches gegen Ende. Ja. Ne? So, das ist also ich finde, das ist an der Stelle das extremste Schreien, was es bisher gab auf dem Album und dann aber trotzdem wieder eine Melodik mit drin. Und das ist diese Spannung, diese Dynamik, dass man auch nie so richtig weiß, was kommt, die für mich das Album auch so durchgängig interessant macht. Also auch wieder ein Album, und das ist heute bei Jimi Hendrix so ein bisschen gemischt, aber bei Casper und hier hatte ich nie das Gefühl, dass es irgendwie abfällt oder dass es langweilig wird oder sich wiederholt oder ich die Aufmerksamkeit verliere.
Durchhörbar, was wir oft auch hatten, dass man sagt, man kann ein Album nicht so gut durchhören, aber da gar kein Problem so.
Kommen wir zum letzten Titel unter der Überschrift Solf lösen, weil dann geht es mit dem nächsten Titel weiter über der Unterschrift Coagula.
Wo steht denn diese Überschrift?
Ja, da muss man mal ein bisschen googeln, muss man ein bisschen beschäftigen, ne?
Aha.
Ja, die Insider werden das jetzt schon erkennen und werden sagen, oh, der Uli, der guckt
hat
aber genau
irgendwo was rausgegoogelt.
Bow.
Eine Mischung aus den Foo Fighters, Kaleo und Imagine Dragons.
Und den Volbeat.
Silvia Volbeat.
Nein.
Und Loredana.
Absolut Volbeat.
Die Volbeat.
Eine Kontrabass-Drum.
Was ist denn eine Kontrabass-Drum?
Ja, eine Kontrabass. Tiefe Drum, sehr tiefe Drum.
Und eine Pauke.
Nein, eine Kontrabass-Drum.
Ja, ich weiß. Die ist bestimmt das, was mich so an Imagine Dragons erinnert.
Das kann gut sein, das sind auch trommelaffin.
Drum.
Ich mag das Lied, weil es extrem druckvoll ist, ohne ganz verrückt schreiend oder Kehlkopf singend zu sein. Das ist so kurz davor abzuschwippen und hat aber trotzdem noch dieses Normale in Anführungszeichen.
Also Gagneux wollte einfach mal besser sein wie Hans Zimmer. Und darum hat er da echt einen draufgelegt. Okay. Ist auch aus dem Interview. Und er ist ganz stolz, das war ich ganz allein. Ich wollte einfach den grandiosesten Sound. Und dann hat er damit da echt erzeugt. Also Hans Zimmer geschlagen an der Stelle. Ja, Coagula, gerinnen lassen. Mit dem ersten Titel Feed the Machine.
Ja, da wird schön die Triple bis hin zur Quadruple Bass Drum rausgeholt. Man kennt ja so die Double Bass, wenn die Schlagzeuger so zwei Pedale haben. Ich schätze, da gibt es noch einen zweiten Schlagzeuger hinter der Bühne, der auch nochmal mit einer Double Bass mitarbeitet, weil so schnell können die Füße von einer Person, glaube ich, gar nicht sein.
Also der Schlagzeuger Marco hat gesagt, das ist zu schnell, Mann, das kann ich nicht spielen.
Ja, klingt auch so.
Aber er hätte es am liebsten noch schneller gespielt.
Krass.
Aber es ging nicht. Also Belzebub und Co. kommen schön zur Würdigung. Also die ganze Aufzählung von den ganzen satanischen Menschen da. Oder Menschen? Das sind ja keine Menschen, sondern satanische Sataniker. Sehr geeignet für einen Friedhofsbesuch in Bruchsal auf dem Judenfriedhof. Die Jungs wissen, von was ich spreche. das Slave-Thema wieder, also dieses Sklave anfangen, aber nur 10 Sekunden und dann richtig Black Metal Gerumpel.
Ja.
Ja.
Das ist halt erstmal so Country Bluegrass-artig, schwingend, wippend in der Strophe und dann im Refrain geht es wieder volle Breitseite, volle Lotte, Truf auf die Mutter.
Kommen wir zu I Caught You.
Ja, da habe ich auch.
Der Text muss von Christoph sein.
Von mir?
O Dak Dara Aratkado. O Dak Ara Aratkado.
Vielleicht habe ich doch nicht nur bei der Kunst.
Ja, hundertprozentig ist der von dir. Das ist eigentlich so ganz tief schwarz, was du da immer von dir kriegst.
Das kann schon
sein. Das ist ein Beschwörungsritual.
Hast du dir den Text aber durchgelesen oder hast du das gehört?
O Dak Dara Aratkado.
Ich habe den wenigsten Schreitext verstanden. Da kommen wir später aber auch nochmal
zu. Nee.
Aber ich fand es am Anfang...
Odak Mai Dara Child Arat Hau Kado Fa.
Demon Hados Geros
Malos Raman. Ich sehr spannend finde. Und dann weiß ich wieder nicht, warum es mich so gecatcht hat irgendwie. Aber irgendwie hat es mich so direkt wie mit einer Angel.
Ja, das ist irgendwie so bedrohlich. Ne? Das ist so gruselig flüsternd. Ja. Und das Schlagzeug treibt das Ganze so voran. Hat dann aber auch natürlich so krachende und brutalere Parts. Und trotzdem hat irgendwie so eine schwungvolle Melodik, die sich irgendwie komisch und so unbehaglich für mich anfühlt.
Und die Frage bleibt, bei 3,35 ist das eine Stimme oder ein Instrument?
Ja.
Wir werden es nie erfahren.
Einer hat hier das Stöpsel im Ohr.
3,35.
Warte, der hat frei.
Ja. Habe ich noch nicht drauf gehört, es könnte wirklich beides
gute
sein.
Gute Frage, ne?
Gut, sehr, okay, sehr gute weiter. Frage.
Church Burns. Burns.
Ist nicht so ganz meins, da finde ich im Refrain ein bisschen zu arg mit dem Kopf durch die Wand versucht. Ein bisschen zu arg.
Ist ein bisschen radiotauglich und ist eher Hardrock als Metal.
Von welcher Radiosender würde das spielen?
Ja.
Ach, halt im Vergleich zu den anderen,
den ja. Den einen oder anderen kenne ich. Ne?
Es erinnert mich irgendwie an Louisiana.
Louisiana?
Ich weiß nicht genau, was ich damit meine.
Aha, okay.
Aber das steht hier zumindest und ich glaube, das hat mich, wenn ich jetzt wieder zurückdenke, an so Sumpfgebiete und auch an die erste Staffel True Detective, die hat da so in so einer Ecke gespielt, mit Rust Cole übrigens, und ja, auch sehr okkult, die Staffel. Daran hat es mich, glaube ich, irgendwie erinnert, also so die Sümpfe Louisiana. Ich kann
wissen, was der Christoph als Hausaufgabe jetzt rausgesucht hat, irgendwas Okkultes bestimmt. Das
nee.
Hat ihn bestimmt nicht losgelassen.
Ja, auf eine Art schon okkult. Also da
könnte ich mich drauf freuen. Auf die Uhr gucke und ja, zu Gott hat einmal rumkommen.
Und da muss ich euch teilhaben lassen an meinem Aufschrieb, als ich das erste Mal gehört habe. Weil ich habe den Titel gelesen, ich habe mich vorher null mit der Band auseinandergesetzt. Und dann habe ich nur geschrieben, während ich so gehört habe, huch, wie eine Hexe, weil es erstmal klingt wie eine Hexe, wenn er das so schreibt. Dann habe ich geschrieben, ist das Deutsch? Fragezeichen. Und kurz danach, es ist Deutsch. Weil ich bemerkt habe, der gute Mann schreit da auf Deutsch rum.
Ja, das sind die berühmten Titel eines Satzes in der Wagner-Oper, ne?
Ja. Ich habe dann auch versucht, rauszufinden, worum es da in dieser Wagner-Oper geht, aber habe es dann aufgegeben. War mir alles zu viel. Aber ganz, ganz geiles Lied. Das habe ich am meisten gehört, glaube ich.
Hammertitel, ja.
Also Wahnsinn.
Ist halt einfach ein Rammstein-Lied, ne?
Ja, genau. Ja.
Oder?
Schreibt das selbst auch in einem Interview oder hat es von sich gegeben. Er hat zu der Zeit ausgeblendet, dass Rammstein zu diesem Zeitpunkt eine riesige Sache war. Und das hat er völlig ausgeblendet. Aber er hat gesagt, Deutsch und Metal, also deutsche Sprache und Metal, passt halt super zusammen. Diese Härte der deutschen Sprache. Mhm. Und dann kommt noch, es ist eine der lustigsten Sprachen, in der man schreien kann.
Das stimmt aber, glaube ich, auch. Christoph, du als alter Latein Abiturient.
Ignus Damus Hatus.
Nein, Deus Magnus Niger Quoniam. Was bedeutet das? Deus, ja, genau. Magnus, irgendwie Gott ist groß oder sowas.
Ja, Gott hat nicht
Gottes Niger groß. Quoniam. Nein, aber Quoniam jetzt fand ich hervorragend. Wie das
ja. Besser drüber weg.
Hupfe. Ich habe auch mein Latinum.
Ja.
Das waren die schlechteste Lateinklasse aller Zeiten.
Eine gute
Liebe Grüße an Frau Nowak. Den Brief haben wir letztens wieder gefunden von Ihnen.
Von Ihnen?
Hold your head low. Das passt dann, ne? Also ihr habt danach immer den Kopf runtergehalten, ne?
Ja, sicher.
Ich finde Zeit zum Luftholen, schöner Blues. Hart und bluesig im Wechsel, sehr gut abgestimmt.
Im Refrain erinnert mich die Musik im Hintergrund irgendwie an Drangsal wieder.
Weiß okay. Mhm. Ja, so ein Stück weit. Da fand ich aber in dem in der Strophe beim Gesangspart so krass, dass es ein und derselbe Mensch ist.
Das swingt so
in der den Strophen. Der da singt und der da dieses schreit. Und das ist ja, glaube ich, ein und derselbe. Ne? Da gibt es ja nicht einen Roller und Schreier. Das ist schon krank.
Das hat so einen beiläufigen Swing irgendwie. Das ist so, so nebenbei. Und am Ende ist der Gesang für mich wie an Mai Kantereit.
Na, so ein Ticke, ja.
Auch rau.
Ja.
Aber alles rau, ne? Ja. Ja, und dann kommen diese komischen Abkürzungen.
Jazz Metal Blues. Ah. GMB.
JMB.
Also er probiert, ein paar Jazz-Akkorde ins Metal rüberzubringen. Hm. Und dabei, eigentlich wollte er einen Hidden Track draus machen, aber das macht man heutzutage nicht mehr. Das ist ja unmöglich. Das ist richtig,
weil das auf Spotify nicht so gut ankommt, wenn so der einfach es. Der nächste Titel ist. Und aber der daher, vorher 10 Minuten geht.
Also ein melodischer Black Metal mit Frühlingsnote.
Ja. Ja, fand ich auch wieder, hat auch wieder was so.
Ja, naja.
Nicht so gut wie die anderen Titel. Also hätte er vielleicht besser als Hidden Track gemacht. Hm. Aber hat auch seine Daseinsberechtigung. A-Hill hat es auch so eine Bedeutung.
All Hope is Lost.
All Hope is Lost.
Ich dachte, das wäre eine Anspielung auf Anil, der und Boss.
Da habe ich jetzt wieder eine Rammstein-Referenz, weil das klingt doch wie so ein Lied oder wie die Musik, die bei Rammstein am Ende vom Konzert kommt, wenn die ihre Rollen auflösen und sich dann beim Publikum bedanken und dastehen und sich verbeugen und so. Das ist doch ein perfektes Abschlusslied für ein Konzert.
Ja, absolut. Und das erste Lied fand ich ein perfektes Intro und das finde ich auch irgendwie ein perfektes Outro. Ja. Und wollt ihr dann noch ein bisschen was dazu sagen? Ich habe am Schluss noch einen schönen Abschluss, wie ich das Gefühl beschreiben würde nach dem Song.
Ich kann noch kurz aus dem Interview nochmal. Im Black Metal ist die Atmosphäre im Grunde alles und es ist wie dieser hoffnungslose, triste Regentag in Norwegen, wie mein Vater wurde gerade von einem Rudel Wölfe getötet, Art von Vibe.
Okay, alles klar. Ich habe ja gerade gesehen, ich habe meine Notiz fehlinterpretiert. Ich fand es doch kein gutes Outro.
Wow.
Sondern ich fand, dass es ein gutes Intro gewesen wäre.
Knapp daneben ist auch vorbei.
Ich hätte es als Intro besser gefunden, als es als Outro war. Aber dann am Schluss hatte ich doch ein gutes Gefühl dabei. Nämlich, ich hatte das Gefühl dabei, und das ist quasi der Abschluss des ganzen Albums, und das bezieht sich dann auch so auf das Album davor. Ihr kennt doch das Gefühl, wenn man beim Friseur ist und dann sitzt man auf dem Stuhl.
Beim Filippo oder wo?
Egal wo, beim Filippo, bei irgendjemand. Und dann sitzt man auf dem Stuhl, ja, wird geschnitten und am Ende wird nochmal so Gel in die Haare gemacht, ein bisschen Produkt.
Sage ich meistens nein, weil ich irgendeine Mütze auf habe.
Und während du beim Friseur bist, hast du eine Mütze auf?
Nee, halt danach. Ach so. Dann sag, soll ich da was reinmachen? Sag ich, nee, ich ziehe ihr Mütze auf.
Ja, und aber
mach doch gleich auch was Neues.
Aber du hast doch auch schon mal was reingekriegt.
Ja,
hab ich auch schon. Und wenn man das reinkriegt, dann ist das irgendwie so ein schöner Abschluss. Das ist so, jetzt macht er mir noch Mogel in die Haare, dann bin ich frisch und dann ist fertig.
Oder
und so. Und das ist für mich das Gefühl, wie wenn noch mal Gel in die Haare gemacht wird nach dem Friseurbesuch, hat das Outro für mich so das Gefühl vermittelt.
Also wenn das Manuel Garnier hört, wird er wahrscheinlich applaudieren.
Ja, der weiß wahrscheinlich nicht, wie es beim Friseurbesuch ist.
Oh.
Würde ich jetzt mal gibt's nach dem
Favoriten?
Bild interpretieren.
Ja.
Sag.
Raus mit.
Die Götterdämmerung natürlich.
Okay.
War bei mir nicht auf der Liste tatsächlich, deswegen meine erste Wahl. Bo.
Bow.
Und bei mir ist es Church Burns. Gut. Runde Woche. Angenehme Woche. Sehr gute Woche.
Ganz tolle Woche.
Emotional ganz schreckliche Woche für uns. Aber wir lassen an der Stelle unsere Gedanken, wo sie hingehören. Und wir beschäftigen uns mit Hausaufgaben. Wer möchte beginnen?
Du.
Dann beginne ich. Eine Reminiszenz, wie man so schön sagt, an das aktuelle Zeitgeschehen. Und als Zeichen meiner Verbundenheit habe ich mir die erfolgreichste und populärste ukrainische Rockband rausgesucht, die 1984 in Lemberg in der Ukraine gegründet wurde. Without Borders von Okean Elsie, Alicia's Ocean heißt die Band. 2016 ist dieser Titel released worden. Dieser Titel, diese Scheibe.
Ja, wir wissen, was gemeint war. Okay, spannend. Ist es auf Englisch oder auf Ukrainisch?
Gibt es auf Spotify?
Ja.
Okay. Muss ich später mal schicken.
Ukrainisch?
Ja.
Ja. Krass. Ja, du mit deinen Sprachen hast ja schon mal einen Hit gelandet, ja, von stimmt, daher. Ja.
Ich habe bis heute noch einen Ohrwurm von diesem italienischen Mi fai impazzire oder sowas. Ab und zu kommt mir das so. Mi impazzire. Ist nachhaltig
dargelegt. Also ein kleines Zeichen kann man damit setzen.
Ja, das finde ich sehr gut. Passt. Christoph? It's your turn.
Ich habe den Klassiker, ne?
Ja.
Ja. Nur mal sicher zu kennen. Ich hatte einen ganz kuriosen Zufall wieder. Also ich habe das Album auch schon seit 3 Wochen auf dem Zettel eigentlich auch schon länger. Ich weiß, dass ich das hier mit einbringen wollte. Hab von dem Album auch schon ewig nichts mehr so bewusst irgendwie gehört oder wahrgenommen. Und vorhin haben wir jetzt auch im Rahmen des Umzugs, hast du ja erwähnt gehabt, dass das, nicht Umzug, sondern Umbau bei euch, haben wir ein bisschen was wegräumen müssen. Und in dem Moment, wo vorhin hast du so mir so ein paar Ordner in die Hand gedrückt und da waren auch so wie so Liederbücher dabei.
Nee, oder?
Und da habe ich auf der Rückseite von diesem Liederbuch den Titel von diesem Album gesehen und habe gedacht, das darf nicht wahr sein, dass ich das schon seit 3 Wochen geplant habe. Und vorhin kriege ich das Ding da in die Hand gedrückt, weil ich habe geplant, das 1995er Album von Pur, Abenteuerland, mit reinzubringen.
Oh Gott.
Und da habe ich gedacht, das gibt's, ne? Das war wirklich ein Abenteuerland.
Ja, genau.
Und das war ein seltsamer Zufall.
Na dann, freuen wir uns auch drauf.
Angenehm, ja.
Gut, ich hatte die Neuerscheinung und habe was gewählt, wo ich letztes, da war ich im Mediamarkt. Ich weiß nicht, was ich geguckt habe. Ich habe geguckt, ob es den einen Staubsauger noch gibt, ob die Frau uns angelogen hat samstags, dass der nur an dem Tag im Angebot ist. Sie hat uns angelogen, weil montags war er auch noch im Angebot.
Ja, gut.
Aber als ich da so durch die Plattenabteilung gestöbert bin, habe ich gesehen, dass es ein neues Album von einer Band gibt, die ich ab und zu mal ganz gern höre. Die Band kommt aus Leeds, England, wurde 2007 gegründet, besteht aus Joe Newman, Gus Unger Hamilton und Tom Green, nennt sich Alt J.
Hatten wir doch schon, oder?
Nee, hatten wir noch nicht. Ich glaube, als Einzellied vielleicht mal bei irgendwas. Auf jeden Fall das neue Album namens The Dream. Vor kurzem erschienen, am 11. Februar. Und ja, das hören wir uns an. Ist ein bisschen interessant, aber ich finde es ganz gut bisher. Und damit beschließen wir diesen Podcast, würde ich sagen. Ich würde fast behaupten, einer unserer längsten Podcasts.
Ja.
Wenn ich so auf die Zeit gucke. Aber
auch der Musik angemessen.
Ja, eben. Also ich finde auf jeden Fall.
Und es gibt ja jetzt 3 Wochen was zu hören.
Eben. Deswegen haben wir gedacht, damit ihr euch das schön aufteilen könnt.
War eine reine Freudigkeit.
Ja. Nun denn.
Freudigkeit.
Wir werden wie immer präsentiert von meinmusikpodcast.de. Wir sagen das immer am Ende, damit ihr auch bis zum Ende hört. Damit ihr auch wisst, wo wir präsentiert werden. Sponsoren haben wir keine. Weder die Clark-App noch Athletic Greens. Oder Taxfix. Keiner will Werbung bei uns machen.
Auch nicht die Casper-Matratze, wobei es halt sehr gut gepasst hat.
Die Matratze, die Wendematratze gibt es auch nicht.
Bett das haben 1. wir gar nicht nötig.
Nee. Weine haben wir auch lange nicht mehr bekommen, aber naja, was soll's.
Prosit!
Von daher, macht's gut.
Bleibt fit.
Schlaft gut.
Ja, gute Reise.
Guten Morgen.
Gute Besserung.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.